Ich bin dankbar für die Gelegenheit, die ich heute hier habe. Es ist so wie gestern auch, der Dieter hat es gesagt, war eine Premiere für ihn, so auch für mich. Ich stehe zum ersten Mal hier und darf diese Sicht noch einmal darlegen, wo ich das Gefühl jetzt hier schon in den ersten Abend gestern und auch heute Morgen schon bekommen habe, dass überwiegend die Meinung nicht hier vorherrscht, wie ich sie darlegen werde, wie sie vielleicht althergebracht ist. Ja. Wir sind ja alle ziemlich am Umdenken, alle verbindet uns das, dass wir in Sachen Trinität umgedacht haben, womöglich alle auch unsere Gemeinden und Freunde und so weiter verloren haben dadurch. Und wir alle erleben, dass Gesprächsbereitschaft verloren gegangen ist von der trinitarischen Seite aus. Man redet nicht mehr miteinander, man schließt einfach aus und es geht nicht vorwärts, es gibt kein Wachstum. Es bleibt dann einfach, wie es ist. Hier wird das nicht so gehandhabt, ich habe das hier noch nicht so erlebt. Hier ist ein Austausch und wie gesagt, ich glaube, die meisten sehen es nicht mehr vielleicht so, wie ich es darlege, aber wir wollen in Geduld einander zuhören. Und das noch einmal als geschlossene Sicht sich anhören und dann vergleichen können. Ja, also, dass man nicht argumentiert in Gesprächen immer gegen einzelne Bibelworte, die genannt werden, und hat dabei gar nicht die ganze Sache im Blick. Ich habe auch das Buch gelesen von Anthony Buzzard, die selbst zugefügte Wunde, ja, des Christentums. Und ich schätze ihn sehr und habe auch viel Anregung bekommen durch das Buch. Aber immer an den Stellen, er tut ja hauptsächlich gegen Trinität dabei auch argumentieren, gegen Trinitarier sozusagen dann auch. Und immer wenn er an den Punkt kommt, wo es um die Präexistenz geht oder auch um die Sicht, ob vielleicht der Engel des Herrn die Präexistenz des Herrn Jesus darstellt, da argumentiert er knapp und so, dass mich nicht überzeugt hat bis hierher. Und bei allem, was ich weiterhin gelesen habe und überlegt habe, bin ich nach wie vor auf dem Stand. Ich bin nicht korrigiert worden durch das Buch. Ich glaube nach wie vor, und das wird der wesentliche Teil sein, dass diese Präexistenz des Herrn in dieser Form stattgefunden hat. Ja, ich stelle über alles, was ich jetzt darlegen will, das Wort aus 1. Timotheus 2, Vers 5. Da ist auch der Name unserer Konferenz hier enthalten. Ja, Gott ist einer und einer ist Mittler zwischen Gott und Menschen, der Mensch Jesus Christus. Wir sind uns einig, dass Gott einer ist und wir sind uns alle einig, dass er Mensch war, kein Engel und kein Gott. Das sehe ich genauso. Als er auf Erden war, war er kein Engel und kein Gott. Wo wir uns vielleicht nicht einig sind, das ist, dass da auch ein Mittler ist. Das ist, wie mir mal jemand gesagt hat, ich selber habe keine Grundtextkenntnisse, ich kann damit nicht aufwarten. Ich lese die Elberfelder Bibel so, wie ich sie habe, ja, und kann hier und da mal mich erkundigen, wie das vielleicht anders übersetzt werden kann. Aber mir wurde gesagt, das ist auch das Zahlwort. Ja. Also genauso wie die Betonung auf einen Gott liegt in diesem Wort, soll auch auf einen Mittler. Wir wissen natürlich auch alle, es gibt viele Mittler, im Alten Testament gab es viele Priester, man kann auch Propheten Mittler nennen, aber letztendlich auf der hohen göttlichen Ebene, auf der heilsgeschichtlichen Ebene, mal so gesagt, also gibt es nur einen Mittler. Und das war notwendig, dass ein Mittler da ist. Denn Gott hat die Menschen geschaffen mit einem freien Wille, da will ich jetzt nicht viel drüber reden. Ja, das hat zwangsläufig dazu geführt, dass die Menschen sündhaft geworden sind, dass es notwendig wurde und in seiner Voraussicht hat er das gewusst, es wird nötig sein, dass ein Mittler da ist. Und deswegen gehe ich davon aus, dass Gott schon von jeher einen Mittler bestimmt hat, von jeher einen Mittler eingesetzt hat. Denn Gott ist heilig, Gott ist gerecht und er kann, wie er selber sagt, die Gegenwart der Menschen oder andersrum, die Menschen können die Gegenwart Gottes gar nicht ertragen. Wenn Gott unter uns wandeln würde, er würde uns in einem Nu vernichten. Wir sehen Situationen in der Geschichte des Volkes Israels, wie es ganz schnell zu verheerenden Gerichten kam und Gott dann zu dem Engel zum Beispiel sagen musste, stecke dein Schwert wieder in seine Scheide. Also Gott übt hartes und schnelles Gericht, er ist gerecht. Wenn wir uns nur mal vorstellen würden, wenn wir eine Engelerscheinung jetzt hier erleben würden, wie wir vergehen würden, wie uns plötzlich unsere Sündhaftigkeit offenbar werden würde. Ja? Wir würden es nicht aushalten können, wenn ein Engel uns schon begegnete. Vielleicht würden wir dann noch schwärmerisch werden, wenn wir uns einigermaßen einbekommen haben und würden dann ins Anbeten verfallen wollen. Ja? Noch viel mehr, wenn Gott uns begegnen würde. Er kann nicht unter uns wandeln. Und deswegen hat er von jeher einen Mittler eingesetzt. Das ist nötig. Und ich kann jetzt nicht glauben und meinen, dass das erst ab der Zeit des Neuen Testamentes notwendig war. Dass erst, so wie das in diesem Wort steht, der Mensch, Christus Jesus, ist dieser eine Mittler. Dann war die ganze Zeit des Alten Testaments wohl ohne Mittler. Das glaube ich nicht, sondern dieser Mittler ist von jeher da. Und wie gesagt, es ist ein Mittler, der sich unterscheidet von vielen Mittlern, von Priestern, von Propheten. Ja, Gott hat also einen Mittler eingesetzt. Ihr kennt die Situationen, die hier angezeigt sind. Ja. Wer sprach aus dem brennenden Dornbusch? Ich bin, der ich bin. Oder wie gestern besser übersetzt wurde, ich werde sein, der ich sein werde. Apostelgeschichte 7, der Stephanus, der das Zeugnis hat, ein geisterfüllter Mann gewesen zu sein, er hat erklärt, das war der Engel des Herrn. Wenngleich aus der Feuerflamme gesagt wurde, in der ersten Person, ich bin, der ich bin, oder ich werde sein, der ich sein werde. Da ist also jemand, der in der ersten Person für den allein wahren Gott spricht. Und Stephanus wagt sich das einfach zu sagen. Auch nicht so das große Problem, weil es in dieser Situation auch tatsächlich im Text steht und ein Engel des Herrn erschien dem Mose in der Wüste. Kann man auch selber so erkennen. Ja, wer bekleidete das Volk in der Wüste? Ja, 2. Mose 23, kennen wir alle die Stelle. Habe ich vor 2 Jahren, als ich hier das erste Mal richtig wahrgenommen. Ich habe zwar immer schon geglaubt, dass der Engel des Herrn die Präexistenz des Herrn darstellt, aber ich habe das nie so ernst genommen und an dieser Stelle ist mir vor 2 Jahren hier gezeigt worden und mir sehr aufgegangen, wie gewaltig sie ist, wie sehr sie ausdrückt. Ja, mein Name ist in ihm, hütet euch, dass ihr auf ihn etwa nicht hört. Ja, also eine ganz hohe Stellung, die über alles hinausgeht, was irgendwie Priester oder Prophet sein könnte. Ja, wen sah Mose von hinten? Da habe ich auch immer gemeint, das ist eine Ausnahmesituation. Im Großen und Ganzen gilt wohl, niemand hat Gott jemals gesehen. Aber es gibt doch dies und jene Situationen in der Schrift, wo irgendjemand doch Gott gesehen hat. Ja? Mose hat darum gebeten und es wurde ihm gewährt. Ja? Nicht von Angesicht zu Angesicht, das würde nicht gehen, aber von hinten. Ich glaube, dass auch diese Situation mit eingeschlossen ist in Apostelgeschichte 7, dass Stephanus auch das gemeint hat. Er sagt das, ja, dass mit dem Engel, der auf dem Sinai mit dem Mose redete, das war der Engel. Es war letztlich doch nicht Gott, obwohl es, wenn man den Text so liest, wirklich aussieht wie eine Ausnahmesituation, muss dann wohl doch Gott gewesen sein. Ich glaube, Stephanus würde jede Gotteserscheinung einbeziehen in seine Meinung, wie wir das auch bei Hosea finden. Ja, Hosea spricht über den Kampf, den Jakob mit Gott hatte. Und im Text, wenn man das liest, bei Jakob steht da, er hat mit Gott gekämpft und deswegen wird er Israel genannt. Aber Hosea sagt, er kämpfte mit dem Engel des Herrn und überwand. Also auch in einer Selbstverständlichkeit geht er davon aus, es kann nicht wirklich Gott gewesen sein. Das ist undenkbar. Ja. Und so glaube ich auch, dass wir das, dass Mose ihn von hinten gesehen hat, auch so einschätzen können. Ja. Wer gab das Gesetz? Ich glaube, auch das würde Stephanus auch damit einschließen. Ja. Die Tafeln beschrieben mit dem Finger Gottes. Müsste man meinen, Gott war es. In Galater sagt Paulus, das Gesetz, da ist davon die Rede, ja, angeordnet durch Engel in der Hand eines Mittlers. Also auch ein Hinweis darauf, es wird wohl auch der Engel des Herrn gewesen sein. Ja. Wen traf Abraham am Zelt? Fragezeichen, da habe ich nichts gefunden, dass uns das in der Schrift irgendwo gesagt war, dass irgendjemand das für uns kommentiert, wer das war. Aber nach dem, was wir jetzt hier gesehen haben, kann man wahrscheinlich auch davon ausgehen, das war auch der Engel des Herrn. 3 Engel sind vorbeigekommen. Ich habe tatsächlich mal eine Predigt gehört von einem sehr namhaften Bibellehrer hier in Deutschland, in Süddeutschland, der hat tatsächlich gesagt, die Trinität kam am Zelt Abrahams vorbei. Und hat das mit diesen 3 Engeln, da hat sie aber nicht Engel genannt, er hat einfach gesagt, das war die Trinität. Ja, wir kennen das alle, dass 2 Engel weitergingen und in Sodom dann gewirkt hatten und Abraham blieb vor dem einen stehen und hat ihn mit Herr angesprochen. Ja, es wird auch der Engel des Herrn gewesen sein. Ja, ich möchte also niemand langweilen damit. Ja, ich habe den Eindruck, einige sind da längst drüber weg sozusagen. Ja, denn das, was Bassard lehrt, habe ich jetzt hier schon überall rausgehört. Bitte habt Geduld und lasst euch das nochmal vor Augen führen, ob es berechtigt ist, das auch so zu sehen. Und wenn man dann im Gespräch ist darüber, dass man die ganze Sicht nochmal bekommen hat. Ja. Also von dem Engel des Herrn kann man aus der Schrift entnehmen, er ist nicht selbst Gott. Das habe ich schon in Gesprächen auch mal mitbekommen, in Gesprächen mit Trinitariern, dann sagen die, ja, der Engel des Herrn ist ja Gott selbst. Das ist auch ein weiterer unlogischer Schritt, der dann kommt, wie wir da so manches mitbekommen haben. Ja. Er ist nicht Gott selbst, es gibt mehrere Bibelstellen, wo das ganz klar hervorgeht. Hier ist jetzt die aus Sacharja, da heißt es, der Engel des Herrn bezeugt die Worte Jahwes. Er ist es also nicht selber. Und dann gibt es Stellen, was ich schon sagte, stecke dein Schwert wieder an seine Scheide, als er Gericht geübt hat. Ja. Er ist nicht Gott selbst, sondern er ist der, den Gott vorschickt, der das macht, was Gott machen will und sagt, was Gott machen sagen will. Ja. Ja, er ist sein Vertreter sogar in seiner Gestalt. Das ist die Situation, 4. Mose 12, Vers 8, als Miriam und Aaron gegen Mose gemurrt hatten, weil er ein kuschitisches Weib genommen hat und so weiter. Da hat Gott die zwei ermahnt und hat gesagt, da ist ein Unterschied zwischen euch und Mose. Wenn alle anderen Propheten, die kriegen Visionen, die kriegen in Rätseln irgendwelche Worte von mir. Aber nicht so mein Knecht Mose, mit ihm rede ich von Angesicht zu Angesicht. Kann auch jetzt an der Stelle nicht wortwörtlich genommen werden, wissen wir. Ja. Das heißt einfach, ein ganz vertrauliches Gespräch findet statt, richtige Rede und Widerrede, nicht in Rätseln. Und dann ist dieser Zusatz, und das Bild des Herrn schaut er. Und das finde ich ein ganz gewaltiges Wort. Das Bild des Herrn schaut er. Das steht in meiner Elberfelder, ich glaube in der Züricher. In ein, zwei englischen Übersetzungen habe ich es gesehen. Ja, the Similitude of the Lord oder the Image steht einmal da. Die meisten allen anderen Übersetzungen übersetzen dann wohl Form oder Gestalt, was das vielleicht etwas entkräften würde. Aber wenn man es versteht, kann man es auch so nehmen. Ich finde das ein überwältigendes Wort. Sogar in seiner Gestalt. Ja, also die Sache, wo er ihn von hinten sehen durfte. Mich erinnert das auch an Philipper 2. Ich weiß, dass da hier andere Deutungen im Umlauf sind, was, wie Bassard das erklärt und so. Ja. Für mich ist diese Umdeutung nicht nötig. Für mich ist das, dass Paulus da etwas schreibt, was da geschehen ist bei Mose auch. Ja. Der Mose sieht das Bild Gottes und das wird ihm bescheinigt vor Miriam und Aaron. Ja. Also der Engel des Herrn, der kann in seiner eigenen geistleiblichen Gestalt erscheinen und der kann auch als in der Gestalt Gottes erscheinen. Er ist so nah an Gott, er ist der Vertreter Gottes, der Bevollmächtigte Gottes, der mit seinen Worten in der Ich-Form auftritt und der sogar in seiner Gestalt auftritt. Das ist eine Position, die ihn quasi zum Gott macht. Ja, also ich glaube auch, was ihr glaubt, dass Jesus Christus nie Gott war. Aber quasi Gott. Und das ist auch der Grund, warum er in Johannes 17,3 im hohen priesterlichen Gebet betet, der du allein wahrer Gott bist. Wozu ist das nötig, dieser Zusatz? Er kann eigentlich mit Gott so, es wäre nicht nötig, es gibt irgendwie keinen Grund, das zu nennen, außer den, dass er selber sozusagen auch Gott ist. Er stellt Gott dar, er ist von ihm gesandt, bevollmächtigt, vollumfänglich. Und dann könnte er auch in der Versuchung stehen, diese große Position wie einen Raub festhalten zu wollen und vielleicht gar noch steigern zu wollen, wie das der Satan gemacht hat oder machen wollte. Ja? Und was seinen Fall darstellte. Und das hat der Christus eben nicht getan. Der Christus ist in seiner Position als so hoch erhobener, Christus ist jetzt vielleicht noch falsch gesagt, der Engel des Herrn, ja? Hat das eben nicht gemacht, sondern er ist das geblieben, was er war. Und als Christus auf Erden war, hat er sich so auch gedemütigt und so bekannt zu seinem Vater, dass er der allein wahre Gott ist. Ja, er ist Sprecher Gottes, das ist die Stelle, die wir schon zitiert hatten. Ja, da heißt es auch, dass ihr ja tut, was ich sage. Er spricht das und Gott sagt, ich sage das. Ja. Er ist Arm Gottes. Oh, hier ist was verrutscht. Ja. Er ist der Arm Gottes, er führt aus, was Gott machen will, die Gerichte Gottes. Er ist der Engel seines Angesichts. Eine englische Bibel übersetzt da, der Engel seiner Präsenz. Er stellt die Gegenwart Gottes dar. Er ist der Engel des Bundes, Malachi 3, wird er so dort genannt. Und ich habe mir gewagt, darunter zu schreiben, er ist Melchisedek. Das ist vielleicht das Kritischste von allem hier. Ja. Hört sich noch sehr unbelegt an und ich kann es nicht viel besser belegen, wie mit dem, was hier steht, mit den Worten des Auslegers, des Schreibers. Ja. Der Hebräerbriefschreiber ist Ausleger und er bringt diese starke Verbindung zustande. Und wenn man sich darüber ein bisschen beliest und das überlegt, ist das nicht ganz von der Hand zu weisen. Ja. Dass der Melchisedek, da kommen wir vielleicht später nochmal drauf, ein so übergeordnetes Priestertum hat, das den eigentlichen Mittlerdienst darstellt, was in Psalm 110 mit den Versen sowohl auf ihn als auch gleicherweise auf Christus bezogen wird. Deswegen habe ich mir das gewagt, runterzuschreiben, dass alles, was wir vom Engel des Herrn jetzt gesagt haben, das ist Christus alles auch. Er ist nicht Gott selbst, bekennt er im Gebet. Er ist Offenbarer Gottes. Ja, niemand hat Gott jemals gesehen. Der eingeborene Sohn, der in des Vaters Schoß ist, der hat ihn kundgemacht. Ja, die eigentliche, richtigere Übersetzung wäre von diesem Wort, hat mir jemand gesagt, ja, der hat uns Aufschluss über ihn gegeben. Der hat uns ja, offenbar gemacht. Ja. 1. Timotheus 3, 16, das Wort Gott geoffenbart im Fleisch wird von trinitarischer Seite sehr gerne benutzt, um zu sagen, da haben wir es doch, ja, Gott ist Fleisch geworden. Nein, er ist geoffenbart im Fleisch, das hat der Christus getan, so wie es der Engel des Herrn im Alten Bund getan hat. Interessant an der Stelle, da steht noch dieser kleine Zusatz dabei, geoffenbarten Fleisch, gesehen von den, geglaubt von den Nationen oder so ähnlich, gesehen von den Engeln, steht dann noch dabei. War für mich auch so ein kleiner Gedanke, kleiner Impuls, was soll das, gesehen von den Engeln? Ja, weil wenn es so ist, wie ich hier darlege, dass der Engel des Herrn das alles ist, dann ist es auch verständlich, dass die Engel da alle Zeit mit hingucken, was da geschieht. Ja? Denn er war einer von ihnen und er war gar ihr Oberster und ist es auch weiterhin. Es steht im Kolosser, ja, er ist, das, nee, das 3 steht hier, Kolosser 1 ist das, ja?
Genau.
Das ist ein Fehler, ja, okay. Er ist das Bild des unsichtbaren Gottes. Haben wir auch gesehen von dem Engel. Er ist Sprecher Gottes, ja, er heißt sogar das Wort Gottes. Neben vielen anderen Namen, die er hat, hat er auch diesen Namen. Er sagt von sich immer wieder, ich rede nicht von mir aus, sondern der Vater hat mir ein Gebot gegeben, was ich reden soll. Er ist Arm Gottes. Die prophetischen Ansagen auf den Herrn Jesus, ja, wer hat unsere Verkündigung geglaubt, wem ist der Arm des Herrn offenbar geworden? Jesaja 40,10 wollte ich betonen, jetzt weiß ich jetzt gleich gar nicht, was da steht. Will ich mal kurz lesen. Ja, siehe da, euer Gott, prophetische Ansage, siehe, der Herr kommt, Yahweh, mit Kraft und sein Arm übt Herrschaft für ihn, für Gott. Da ist, kommt nochmal ganz deutlich die Vertreterschaft, die Autorisierung, die Bevollmächtigung zum Tragen. Ja. Er ist dem Melchisedek verglichen, ja, wie Hebräer 7 sagt. Ja, der Hebräerbriefschreiber wendet da 3 Kapitel oder 4 Kapitel auf, um viel darüber zu sagen. Das alles basierend auf 2 Stellen im Alten Testament. Ich denke nicht, dass man das so einfach von der Hand weisen kann, nur weil es nicht sicher genug ausformuliert ist in einem Vers, dass man das so annehmen muss. Ja? Aber der ganze Sinnzusammenhang, dass es einen Melchisedek überhaupt gab, der ist eigentlich deutlich genug und spricht für sich. Es wird immer bemängelt, dass Zeugnisse für die Präexistenz nur aus dem Johannesevangelium kommen. Deswegen habe ich hier mal zumindest indirekte Zeugnisse der Präexistenz aus den Evangelien da. Und zwar nur insofern, dass es eben heißt, da erschien ihm bei der Ansage der Geburt, ja, oder dass sie schwanger werden wird, auch bei der Ansage dass, an Zacharias, dass er den Johannes bekommen wird, da heißt es, immer wieder nur noch, da erschien ihm ein Engel. Also der Engel des Herrn erscheint nicht mehr im Neuen Testament. Das finde ich ein starkes Indiz. Wenn wir ihn als diesen Vertreter in dieser hohen Stellung im Alten Testament ständig vorgestellt bekommen und kaum wie hier das Neue Testament losgeht, dann, dass nur noch ein Engel ist. Einmal wird der Gabriel genannt, ansonsten steht ein Engel des Herrn. Ich denke nicht, dass man das einfach beiseite tun kann. Es sind indirekte Zeugnisse davon, dass dieser Engel des Herrn als Engel diese Position nicht mehr hat oder diese Funktion nicht mehr ausüben kann. Aus dem Grund, der dann noch kommt, Gott ist offenbart worden, Fleisch gesehen von den Engeln, das hat man gerade gehabt, ja. Indem er umso viel besser geworden ist als die Engel, als er einen vorzüglicheren Namen vor ihnen ererbt hat. Ein Zeugnis auch indirekt, nach der Sicht, die ich darlege, ist er erhoben worden unter seine, als die Engel. Ja, also er war selbst Engel und ist über sie erhoben worden, sagt für mich dieser Vers aus. Direkte Zeugnisse der Präexistenz finden wir im Hebräerbrief und dann die aus dem Psalmen zitiert. Darum, als er in die Welt kommt, ja, einen Leib aber hast du mir bereitet, spricht er. Siehe, ich komme, in der Rolle des Buches steht für mir geschrieben. Da ist eine, da tut der David wohl das aussprechen, kriegt da Worte inspiriert, die von einer Geistperson sozusagen gesprochen sind. Ja? Ich komme. In der Rolle des Buches steht von mir geschrieben. Da ist eine Ansage von einer vorhandenen Geistperson. Ganz wichtig finde ich Psalm 2, die Stelle. Habe ich noch nie gehört, dass da irgendjemand Bezug mal drauf genommen hat, das, was mich sehr wundert. Da heißt es, vom Beschluss will ich erzählen. Der Herr hat zu mir gesprochen, du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. Ich höre hier raus, dass da ein Beschluss in der Geisterwelt war, dass, nachdem es Gott klar war, wann auch immer, ob vor Grundlegung der Welt und so weiter, anderes Thema, aber da war ein Beschluss da, es musste ein Christus gesandt werden, wegen der Sünde, um die Menschen zu erlösen, und da wurde beschlossen, dass da einer gezeugt werden muss und als Sohn kommen muss. Der weitere Verlauf des Psalmes gibt dann Zeugnis davon, dass es sich wirklich um den Christus handelt. Ja. Heißt dann sogar, küsset den Sohn, dass er nicht zürnt. Das erinnert mich an die Stelle in 2. Mose 23, wo der Engel des Herrn vorgestellt wird, ja, dass ihr euch hütet, wenn ihr auf ihn nicht hört, er wird euch nicht vergeben und so weiter. Ja. Da sehe ich eine Parallele vom Ernst des Tones her sozusagen. Wenngleich der Engel des Herrn nicht direkt Sohn im Alten Testament war. Das sind Andeutungen, das sind Ansagen. Sohn ist er ab der Zeugung in dem Sinne. Ja. Ja, Christi Selbstzeugnis seiner Präexistenz. Jetzt sind wir hier, alles Johannesbrief stellen. Ich bedauere das nicht. Ich finde den Johannesbrief einfach sehr, sehr kostbar. Der Johannes, das Evangelium, ja. Das ist auch das wahrscheinlich meist gedruckte, separat gedruckte und verteilte, meistgelesene Evangelium. Woran wird das liegen? Weil einfach sehr viel wörtliche Rede, sehr viel, sehr beeindruckende Gespräche Christus mit den Gegenübern eben da drin sind. Und die so wunderbar wahrhaftig sind, die einen immer wieder ergreifen, wenn man es liest. Das ist daher nicht verwunderlich, dass da eben einige Zitate daherkommen, um zu belegen, wenn der Herr sich da so viel geäußert hat über sich selbst, dann müssen die Zitate eben daherkommen. Denn ich bin vom Himmel her niedergekommen. Ich bin das lebendige Brot, das vom Himmel her niedergekommen ist. Ja. Weiß, das kann man alles übertragen sehen. Wenn ich das in dem Kapitel im Zusammenhang sehe, wenn ihr nun den Sohn des Menschen dahin auffahren seht, wo er zuvor war. Ich bin von dem Vater ausgegangen, bin in die Welt gekommen, wiederum verlasse ich die Welt und gehe hin. Dann kann ich mich nicht damit zufrieden geben, bis hierher. Es sei denn, nach einem anderen Vortrag kriege ich es besser erklärt. Im Buch von Anthony Bassett bin ich nicht zufriedengestellt worden. Ich kann solche Stellen nicht überlesen und sagen, das muss man alles umdeuten, das hat alles nur irgendwie anders stattgefunden. Ich will gar nicht auf Gegenargumente jetzt eingehen, ich will einfach nur meine Sicht darlegen. Ich kann das nicht übergehen. Für mich sind das wirklich authentische, so gemeinte Zeugnisse, Erinnerungen seiner Präexistenz. Ich kann das nicht umdeuten. Und wenn er sagt im hohen priesterlichen Gebet, verherrliche du mich, Vater, mit der Herrlichkeit, die ich bei dir hatte, ehe die Welt war, da kann ich nicht das umdeuten. Ich glaube, dass er sich wirklich dieser Herrlichkeit erinnert, die er gehabt hat. Und dass er sich danach wieder sehnt. Ja, ganz wichtig auch diesen letzten angegebenen Vers hier, denn du hast mich geliebt vor Grundlegung der Welt. Also wer Liebe spürt, der ist da gewesen. Das ist nicht, dass er sagt, ich habe die theologische Erkenntnis, dass ich bei dir schon mal da war und da musst du mich geliebt haben oder irgend sowas, sondern das ist ein Zeugnis eines Erlebnisses. Und da muss er präexistent gewesen sein. Da muss er sich daran erinnern können, dass er das erlebt hat. Ja, er hat also ein Bewusstsein seiner Sendung. Weil ich weiß, woher ich gekommen bin und wohin ich gehe. Ich bin nicht von dieser Welt. Ein Wort, das man sicherlich auch umdeuten kann. Wir alle sind nicht von dieser Welt. Wenn wir unsere Gesinnung geändert haben, trifft das auch auf uns zu. Aber im Kontext von all dem, was ich hier gezeigt habe, sehe ich das von ihm, dass er wirklich immer wieder sagt, er ist vom Vater ausgegangen, er ist gesandt worden. Immer wieder sagt er, er ist gesandt worden. Ich bin nicht von mir selbst gekommen. Ja. Ich habe dich verherrlicht auf der Erde. Das stelle ich mir vor, als wenn ich die Erde, die Erdkugel da unten irgendwo sehe. Ja. Also da hat er einen Blick, ich bin jetzt gerade hier. Oder wie es mal im Hebräer heißt, der in den Tagen seines Fleisches, ja, sowohl Bitten und Flehen, da brachte und so weiter. Also er hatte Erdentage, er hatte Tage seines Fleisches, das lese ich hier raus. Ja. Überzeugt vielleicht nicht jeden, aber ich denke, man darf einen Sinn verstehen. Es muss nicht alles ausformuliert sein. Ja, und jetzt komme ich zu den Schlüsselkapiteln Hebräer 1 und 2. Das empfinde ich, dass das zwei Schlüsselkapitel sind im Verständnis dieses Themas. Namentlich dieser Vers 5 im Kapitel 1, ich habe das Vorzeichen genannt. Ja, so wie man diesen Vers jetzt versteht, so setzt man sozusagen ein Vorzeichen, wie man die zwei Kapitel und womöglich das ganze Thema Präexistenz versteht. Denn zu welchem der Engel hat er je gesagt? Da könnte man denken, gleich die Antwort ist da schon in der Frage drin, natürlich zu keinem, hat er zu seinem Sohn gesagt. Oder man liest es eben anders, ja. Wie ich gleich sagen werde, setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Füße lege zum Schemel deiner Füße. Oder das, die zwei Zitate aus dem Psalmen. Ich sehe, dass er der inkarnierte Engel ist. Und dass er hier in Hebräer 1 und 2 mit seinen Genossen verglichen wird. Ja, steht da, dass er mit Freudenöl über seine Genossen gesalbt wird, wenn er sein Werk getan hat. Der Vers 6 zeigt, dass wenn er aber den Erstgeborenen wiederum in den Erdkreis einführt. Da lese ich raus, dass er schon mal in dem Erdkreis war. Und er wurde wiederum eingeführt. Ja, er ist in dem Erdkreis schon gewesen als Erscheinungen des Engels des Herrn. Immer wieder, womöglich auch als Melchisedek, wie ich schon mal angedeutet habe. Ja. Der in das Fleisch gekommene Engel des Herrn wird also in diesen Kapiteln verglichen mit der übrigen Engelschar. Er ist ihr Oberster, auch wieder danach, aber in den Tagen seines Fleisches, in den Tagen, als er hier auf Erden war, war er wegen des Todesleidens auch unter sie erniedrigt. Die Engel sind unsterblich sozusagen, ja, die sind Geistwesen und er musste das verlassen und ist dadurch unter den Engeln gewesen. Er wird verglichen mit ihnen. Ja. Es heißt von den Engeln, sie sind Winde, Feuerflamme, sie sind dienstbare Geister. Das alles war der Engel des Herrn auch, als er Engel war. Aber wenn er inkarniert wurde, wenn er Mensch geworden ist, dann ist er auch Mensch. Dann ist er nicht Engel und Gott, Engel und Mensch oder Gott und Mensch, gleich gar nicht. Er ist Mensch. Man kann nicht in zwei Sphären auf einmal leben. Ja. Was ist denn ein Engel anders als ein Mensch in einer anderen Sphäre? Wenn wir in der Bibel mal schauen, was Engel sind, sind das nicht anderes wie Menschen im Himmel. Natürlich nicht Menschen im Sinne von gerettete Menschen, die dann im Himmel sind sozusagen, sondern es sind von vornherein geschaffene Personen und die einen leben hier und die anderen leben da. Das kann ich ganz klar sagen. Die haben dieselbe Form, die haben dieselbe Elle, steht in der Offenbarung sogar da, die Elle des Menschen, das ist die des Engels, ja, oder andersrum. Das sind deutliche Hinweise. Engel sind nichts anderes wie himmlische Geschöpfe. Wie schon der Stefan vor uns das Zitat aus Hebräer 2 gebracht hat, sowohl der, der heiligt, als die, die geheiligt werden, sind alle von einem. Wir sind geschaffene Geschöpfe. Wir sind deswegen von Haus aus Brüder. Und das wird dann in Kapitel 2 Hebräer gesagt, dass er deswegen eben auch die Sphäre wechseln musste. Die Fleischwerdung, die Inkarnation ist eine Notwendigkeit gewesen, weil er dieser von jeher eingesetzte Mittler ist, und von Gott vorgesehene Erlöser ist, musste er notwendigerweise die Sphäre wechseln. Es hört sich vielleicht alles ein bisschen eigenartig an, die Sphäre wechseln, aber das sollte für Bibelleser, das sollte für gläubige Menschen eigentlich überhaupt kein Problem sein. Im Grunde genommen sind wir alle inkarnierte Personen, denn wir alle haben einen Geist, den wir von Gott bekommen haben. Ne? Aber jetzt erst einmal hier, Kapitel 2, Vers 14, weil nun die Kinder Blutes und Fleisches teilhaftig sind, hat auch er in gleicher Weise an denselben teilgenommen. Es war notwendig. Er musste ja, wenn er die trösten will, die leiden, muss er das selbst gelitten haben oder erlebt haben. Ja, so steht es in den weiteren Versen. Denn er nimmt sich für wahr nicht der Engel an, daher musste er in allen den Brüdern gleich werden. Das heißt für mich zu Deutsch, das Evangelium richtet sich nicht an die Engel. Es ging nicht darum, die Engel zu erlösen, sondern die Menschen mussten erlöst werden. Wenngleich es auch eine Stelle gibt, wo Christi Erlösungswerk auch auf die Dinge im Himmel mitbezogen ist, im Kolosser, glaube ich, oder so. Also das irritiert mich zugegebenermaßen ein bisschen, aber ich deute den Vers trotzdem so, dass er hier das Gewicht zumindest darauf legt, es ging darum, er musste kommen, um die Menschen zu erlösen. Und deswegen musste er in allen diesen seinen Brüdern gleich werden. Und er musste tatsächlich Fleisch annehmen und das heißt Inkarnation. Ja, da muss man nicht an fernöstliche Religion denken. Das ist nichts anderes, als dass eine vorhandene Geistperson eben Fleisch annehmen muss. Ich finde nicht, dass das etwas ist, was man sich nicht vorstellen kann. In meinen Augen steht also das Vorzeichen, Kapitel 1, Vers 5, auf Pro-Inkarnation und Präexistenz. Ja. Ich füge jetzt hier mal ganz kurz eine Folie hier nur ein über Dichotomie, Trichotomie. Der Gedanke muss mal kurz eingefügt werden. Ja, also bestehen wir aus Geist, Seele und Leib oder nur aus Leib und Seele? Das sind die zwei Begriffe dafür. Hebräer 4 sagt das ja, bis hin zur Scheidung von Seele und Geist. Warum ist das wichtig? Warum muss man sich jetzt kurz zwischendurch darüber Gedanken machen? Wenn man über Inkarnation nachdenkt, wenn man glauben will, dass es Inkarnation gegeben hat, dann muss man glauben, dass der Geist des Menschen auch außerhalb seines Körpers existieren kann. Und das geht nur, wenn wir eine Dreiteilung des Menschen sozusagen annehmen. Ja. Und Hebräer 4 sagt das, das Wort Gottes ist schärfer, wie ein zweischneidiges Schwert, bis hin zur Scheidung von Seele und Geist. Und wenn wir aber die Bibel lesen, finden wir, dass das Wort Seele hauptsächlich, auch das Wort Geist, aber hauptsächlich das Wort Seele, sehr viel synonymhaft für anderes gebraucht wird, für Leben, für Mensch, ja, auch für Geist, immer wieder. Zur Errettung der Seelen, ich bin überzeugt, im Grunde genommen werden die Seelen nicht errettet. Denn die Seele, sagt die Bibel, 3. Mose 17, glaube ich, ja, die ist im Blut, das ist sein Blut, das soll beim Schlachten ausgeschüttet werden. Die Seele hört auf, die Seele ist ein zusätzliches Phänomen, was Gott dazugegeben hat. Kann man andermal ausführen, will ich jetzt nicht machen, weiter. Auf jeden Fall, mit diesen Versen, die ich hier angegeben habe, kann man trotz aller Irritationen es scharf trennen. Ja, 1. Mose 1,30, da steht, dass die Tiere, alles was kreucht und läuft auf Erden, eine Seele hat. In Hiob 12, Vers 10, da steht, dass in Gottes Hand die Seele eines jeden menschlichen Lebewesens ist und der Geist eines jeden Menschen. Da haben wir in einem Vers das, die Unterscheidung zwischen Tier und Mensch. Ja, im Prediger 12 kennt jeder, der Geist kehrt zu Gott zurück, der ihn gegeben hat. 3. Mose 17, die Seele ist im Blut, die Seele ist das Blut, kann man gar nicht trennen voneinander, ist ein Phänomen, kann man viel drüber sagen. Und das alles gipfelt letztlich in den zwei Worten über unseren Herrn Jesus Christus, von dem es heißt, dass er seine Seele ausgeschüttet hat in den Tod. Und am Kreuz ausruft, Vater, in deine Hände übergebe ich meinen Geist. Das ist für mich trotz aller Irritationen ein rundes Bild, dass wir eine Dreiteilung haben. Die Trichotomie ist der Begriff dafür, genau. Ja. Ja, und wenn das so ist, dann ist also Inkarnation möglich, dann ist das gar nichts Außergewöhnliches, dass der Geist eines Menschen oder eines Engels in einen anderen Körper geht. Ja, dass er inkarniert wird, dass er Fleisch annimmt. Das ist nichts Märchenhaftes. Genau genommen geschieht das mit uns, wenn wir gezeugt werden. Genau genommen ist jede menschliche Zeugung eine Inkarnation. Denn gemäß Sacharja 12 hier unten, gemäß Sacharja 12, Vers 1, Da heißt es, dass Gott den Geist eines jeden Menschen in seinem Inneren bildet. Und das ist die eigentliche Person. Die Seele hat er schon geschaffen von Adam. Der Adam wurde dann eine lebendige Seele, nachdem er den Geist bekommen hat. Die Seele war mitgeschaffen, die ist im Blut, die ist das Blut. Und der Geist macht ihn zur Person, zur lebendigen Person. Ob das jetzt bei Adam das Richtige ist, ob er ihm bloß den Lebensodem gegeben hat, das kann auch noch sein. Auf jeden Fall, die Dreiteilung sehe ich belegt. Gott schafft den Geist einer Person. Und das ist also gut möglich, die Erfüllung von Psalm 2,7. Die findet sich also bei der Neuschöpfung des letzten Adam. Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Da wird der neue Mensch geschaffen. Der körperliche Mensch entsteht in dem Mutterleib der Maria. Und der Geist, der sonst von Gott gemäß Sacharja 12 dazu gezeugt wird, dazu geschaffen wird, gegeben wird, die eigentliche Person, die muss jetzt in dem Moment nicht von Gott neu geschaffen werden, sondern die kommt aus einer himmlischen Geistperson, kommt er dazu. Das ist letztlich Inkarnation. Und so ist Präexistenz möglich. Somit ist es möglich, dass der Engel, eine Person, die es schon immer gegeben hat, eine Geistperson, die so nah an Gott war und ist, dass die Fleisch wird. Die muss da nicht, das muss nicht märchenhaft klingen. Ja, die Erfüllung von Psalm 110,4, die findet sich sozusagen in Melchisedek wieder. Ja, zum Beispiel. Über diesen haben wir viel zu sagen, was mit Worten schwer auszulegen ist, sagt der Hebräerbriefschreiber. Ich mache an der Stelle hier Schluss und schreibe noch drunter, es muss nicht geglaubt werden, aber man kann es verstehen. Ja? Wenn man sich die drei Kapitel liest, wo über den Melchisedek gesprochen wird, dann kann man das als ein rundes Bild aufnehmen und verstehen, dass auch der Melchisedek keine wirkliche historische Person war, sondern dass er nur eine Erscheinung war. Es wird über ihn gesagt, er hat keinen Anfang der Tage, kein Ende des Lebens, kein Geschlechtsregister, der war einfach mal da. Der hieß König der Gerechtigkeit und König des Friedens. Er brachte Brot und Wein heraus und er hat den Zehnten genommen, hat das ganze Priestertum verzehntet sozusagen. Er steht über ihnen, er ist der eigentliche Mittler. Der eigentliche Priesterdienst wird von ihm erfüllt und Psalm 110 sagt, dass das auf Christus übertragen wird. Freilich steht dann da, er ist dem Sohne Gottes verglichen. Wenn man jetzt darauf sich festbeißt, ja, dann ist er nur ein Vergleich. Aber was für ein Vergleich? Einen, den er selbst gegeben hat. In seiner präexistenten Form als Engel des Herrn hat er selbst diese Erscheinung dargelegt und hat diese Symbolik Brot und Wein rausgebracht. Er hat das selbst dargestellt, er hat die Vorschau selbst geliefert für sein übergeordnetes eigentliches Priestertum und seinen Mittlerdienst. Muss man nicht glauben, weiß ich, dass man das anfechten kann. Ich habe es so hier mal dargelegt und stelle es zur Diskussion. Vielen Dank für eure Geduld.